Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Szefanowski. Whatever it takes, diesen Satz haben wir doch von Bundeskanzler Friedrich Merz im Ohr, als er vor einem Jahr über die Verteidigungsfähigkeit Europas gesprochen hat. Eigentlich, da stammt dieser Ausspruch aber von Mario Draghi. 2012, da hat der damalige Chef der Europäischen Zentralbank versprochen, alles zu tun, um den Euro zu retten. Für seine Leistungen ist er heute in Aachen mit dem Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundeskanzler Merz dankte dem Preisträger als Laudator für seinen Mut. Und Draghi selbst, der forderte in seiner Dankesrede die EU zu gemeinsamem Handeln auf. Eine echte Herausforderung wegen der EU-Strukturen.
For the first time in living memory, we are truly alone together.
Das erste Mal in unserer Erinnerung stehen wir alleine da. Europa muss Antworten auf diese neue Realität finden. Aber es antwortet mit einem System, das für Herausforderungen dieses Ausmaßes nicht geschaffen ist. Das europäische Projekt war absichtlich gebaut, um Machtkonzentration zu verhindern, dass kein anderer Staat den anderen dominiert.
Would dominate the others.
Soweit Aachen. In Wien ist es gestern Abend schon um Europa gegangen. Dort gibt es zum Auftakt der Wiener Festwochen immer eine Rede an Europa. Diesmal von der Historikerin Anne Applebaum. Und auch sie fragte, welche Optionen Europa hat angesichts einer zerfallenden Weltordnung. Cornelius Willenkemper hat die Rede im Livestream mitverfolgt.
Why are you here?
Wieso sind Sie heute hier? Wieso nehmen Sie sich an einem Mittwochabend Zeit, um auf den Judenplatz in Wien zu kommen und diese Rede an Europa anzuhören?
Anne Applebaum sicherte sich mit einer provokanten Frage die ungeteilte Aufmerksamkeit der Zuhörer auf dem überfüllten Platz. Die Antwort lieferte die Journalistin und Historikerin gleich mit. Es gehe nicht nur um das Gedenken an die Geschichte von Krieg und Holocaust. Zugleich herrsche die kollektive Befürchtung, der historisch einzigartige Erfolg der europäischen Nachkriegsordnung könne heute erneut auf dem Spiel stehen.
Dank der Anstrengungen der Nachkriegsgeneration ist Europa sicherer, reicher und friedvoller als je in seiner Geschichte. Zugleich sind die Länder Europas heute souveräner.
Die wichtigste Erkenntnis aus Europas Gewaltgeschichte sei, dass Souveränität, Frieden und Sicherheit nur durch Kooperation gewährleistet werden. Die größte Bedrohung dieser Lehre erwachse heute ausgerechnet aus dem Inneren der westlichen Gesellschaften. Von Seiten der Trump-Administration sei Ländern wie Ungarn, Österreich und Polen gar ein Austritt aus der EU empfohlen worden, um deren angeblichen zivilisatorischen Untergang zu stoppen, so Applebaum. Ziel sei es, durch Polarisierung zu spalten, die Macht der EU-Kommission zu brechen und damit die Regularien der Marktzugänge zu unterwandern.
So wie seine Freunde aus der Tech-Branche unterstützt Vizepräsident J.D. Vance offen Politiker mit EU-feindlicher Agenda. Denn genau wie die Russen wollen sie die Europäische Union schwächen oder gar zerstören. Fairerweise muss man eingestehen, dass Amerikaner und Russen unterschiedliche Motive haben. Beiden geht es aber nicht nur um eine Ideologie, sondern auch um die eigenen ökonomischen Interessen.
Applebaum zeigte in Wien erneut die historischen Parallelen zwischen der Vorkriegszeit der 1930er Jahre und der Gegenwart auf. Damals wie heute wachse der Glaube an die Macht des Stärkeren, an Autoritarismus und Militarismus, werde Information durch Propaganda ersetzt, Kooperation durch nationale Abgrenzung. Anders als das vereinte Europa habe man in Russland aus den Verheerungen der europäischen Gewaltgeschichte allerdings nichts gelernt.
Russland hat die Ukraine überfallen, nicht nur um sie zu zerstören, sondern auch um zu beweisen, dass Verträge nichts wert sind, dass Allianzen schwach sind und dass das Schicksal von Nationen durch brutale Gewalt bestimmt wird. Mit seinem imperialen Eroberungskrieg will Russland Europas postimperiale Ordnung zerstören. Und in diesem Sinn ist Russlands Angriff auf die Ukraine auch ein Angriff auf die Europäische Union.
Dieser Angriff auf die Staatengemeinschaft erfordere eine entschiedene, autonome Antwort. Applebaum plädierte für höhere Verteidigungsausgaben, eine Erweiterung des europäischen Wirtschaftsraums und den Aufbau einer von den Vereinigten Staaten unabhängigen Tech-Branche. Anstatt Informationen von Plattformen zu beziehen, die geschaffen seien, um zu spalten und auszubeuten, könne man so in Europa selbst darüber bestimmen, wie Algorithmen steuern, was man wahrnehme und was mit den eigenen Daten geschehe. Am Rednerpult direkt gegenüber der Lessing-Statue auf dem Wiener Judenplatz formulierte Applebaum einen eindringlichen Appell zur Verteidigung der europäischen Errungenschaften von Rechtsstaatlichkeit, Redefreiheit und der Vorstellung, dass Regierungen der Bevölkerung Rechenschaft schuldig sind.
Alle diese Ideen stammen von europäischen Denkern und Philosophen der vergangenen Jahrhunderte. Diese Dinge sind nicht weniger Teil des europäischen Erbes als seine Literatur oder seine Architektur. Und sie machen das europäische Kulturerbe tatsächlich zu mehr als einer Museumssammlung.
So alarmierend Applebaums Diagnose zur Bedrohung von Autoritarismus in Ost und West wirkte, so zuversichtlich zeigte sie sich am Ende, dass das vereinte Europa sich aus sich selbst heraus als überlegen erweisen wird.
Jeden Tag befremden die Vereinigten Staaten potenzielle Besucher, Investoren oder Wissenschaftler. Jeden Tag tötet Russland unschuldige Menschen in einem blutigen, sinnlosen, kolonialistischen Krieg. Und jeden Tag stellt Europa weiterhin unter Beweis, dass einstige Rivalen in Frieden und Wohlstand miteinander leben können.
In Wien spitzte Applebaum ihre Thesen aus der Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels von 2024 noch einmal zu. Damals war die Transatlantische Allianz zur Verteidigung demokratischer Grundwerte noch nicht in Auflösung begriffen. In Wien legte Applebaum nun schlüssig dar, wieso das nicht nur eine Bedrohung für, sondern ebenso sehr eine Aufforderung an Europa ist.
Die Historikerin Anne Applebaum war das. Cornelius Willenkömper berichtete über ihre Rede an Europa. Und wir bleiben bei den Wiener Festwochen, die eigentlich erst morgen offiziell eröffnet werden. Was hätte wohl Christoph Schlingensief mit dem gestrandeten Wal in der Wismarer Bucht gemacht? Hätte er ihn vielleicht mit Wagner-Musik beschallt, wie damals die Robben vor Afrika? Das fragte Florian Ilies letzte Woche in der Wochenzeitung Die Zeit. Und er sprach damit vielen aus dem Herzen, die sich in Zeiten wie diesen einen wie Schlingensief zurückwünschen. Einen Künstler, der politisch provoziert hat und immer wieder seinen Finger in die Wunden unserer Gesellschaft gelegt hat. Zum Beispiel, als er im Jahr 2000 mitten in Wien einen Container voller vermeintlich Asylsuchender aufgestellt hat und das Publikum darüber abstimmen ließ, wer das Land verlassen muss. Das Ganze war damals ein Projekt im Rahmen der Wiener Festwochen und die widmen Schlingensief jetzt, 26 Jahre nach seinem Tod, eine große Ausstellung. Martin Thomas Pesel berichtet.
Sakral geht es los. Am Eingang der Ausstellung Christoph Schlingensief steht, beschallt von spirituellen Gesängen, die Church of Fear. Es handelt sich im Original um die begehbare kleine Kapelle, die erstmals 2003 bei der Biennale in Venedig präsentiert wurde. Kurator Raphael Gigax erklärt.
Das war natürlich auch 2 Jahre nach 9/11, Post-Terrorism. Was bedeutet das? Wie können wir uns unseren Ängsten stellen? Man sieht es hier schon, sei stolz auf deine Angst. Angst ist Macht, habt Angst. Die Idee war, eine Glaubensgemeinschaft zu gründen für die Ungläubigen.
Von diesem Scheitelpunkt aus können die BesucherInnen in 2 Richtungen weitergehen. Im Wesentlichen zurück in der Zeit oder chronologisch nach vorn.
Also die Idee war, wir wollen keine Retrospektive machen, aber trotzdem natürlich eine große Übersichtsausstellung zum Werk Christoph Schlingensief. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil das Werk einfach immens groß ist. Dass wir uns auf große Werke, größere Werkkomplexe fokussieren und auch gegeben durch die Architektur hier im MAG, uns an 2 Zeitlinien orientiert.
Mit Filmen, am bekanntesten ist das deutsche Kettensägenmassaker, hatte Schlingensief in den 1980ern die Kunst- und Theaterwelt aufgemischt. Auf mehreren Fernsehschirmen ist die Film-Reenactment-Serie zu sehen, die als Notlösung produziert wurde, nachdem das Drehbuch zum Film African Twin Towers nach der Ankunft am Drehort Namibia gestohlen worden war. Irm Hermann, Patti Smith, Robert Stadelober und andere Stars aus der Schlingensief-Familie sind dabei. Weiter hinten zeigen 4 gleichzeitig ablaufende Filme Material, das Schlingensief im Rahmen von Opernproduktionen herstellte, in Bayreuth und Manaus. Ein knatternder Projektor wirft einen etwa einminütigen Film in Dauerschleife an die Wand, der noch nie zuvor präsentiert wurde und wohl auch nicht mehr lange zu sehen sein wird.
Und hier hat ihn natürlich auch interessiert, dieser 16 mm, der läuft jetzt durch, der muss sich durch diese Ausstellung kämpfen, wird langsam auch blind oder brennt langsam aus, er verliert die Farbe. Und das war auch wirklich von Christoph so beabsichtigt, dass diese Filme eigentlich am Schluss vielleicht auch tot sind.
Natürlich darf aber auch der Schlingensief nicht fehlen, wie man ihn, nicht zuletzt in Wien, eher kennt, als den Mann mit dem Megafon. In einem rekonstruierten Bühnensetting ist eine Aufzeichnung der zum Theatertreffen eingeladenen Zürcher Hamlet-Inszenierung aus 2001 zu sehen, in der Schlingensief ausstiegswillige Neonazis auf die Bühne brachte. Daneben Ausschnitte aus der Viva-Casting-Show Freakstars 3000 oder aus dem Wahlkampf mit Schlingensiefs Partei Chance 2000. Die Videos sind jeweils klug in Installationen eingebettet, die aber weder Wiederaufführungen sind, die wollte der Künstler keinesfalls, noch bloße trockene Dokumentation. In Wien unvergesslich, Bitte liebt Österreich, die Festwochenaktion im Jahr 2000, als sich in einem Container vor der Staatsoper, angelehnt an die gerade erst neu ausgestrahlte Show Big Brother, vermeintlich Geflüchtete einem Publikumsvoting über ihre Abschiebung stellten.
Aber wir wollen einmal schon, dass man so ein physisches Moment bekommt, das bedeutet das. Also es war vieles, was an diesem Projekt ja eigentlich die Zuschauerinnen konnten ja nicht hineinsehen. Dieses Projekt fand an diesem Zaun statt. Und das sieht man auch in den Doku-Videos sehr, sehr gut. Eigentlich sind alle immer an diesem Zaun. Und wir haben da uns dann gedacht, okay, wir nehmen den Zaun wirklich als Display.
Höchst anschaulich ist die Ausstellung und sie wirkt verblüffend aktuell. Unterwegs steht, gut vor Publikumsinteraktion geschützt, das Objet trouvé, das der Ausstellung ihren Titel gab. Ein Flipchart, auf das Schlingensief schrieb, es ist nicht mehr mein Problem, macht eure Scheiße alleine. Es entstand 2005, Jahre vor der Krebsdiagnose, prophetisch also.
Ja, 2010 ist er gestorben, nicht vor 26 Jahren, wie ich vorher gesagt habe. In Wien ist eine große Ausstellung über Christoph Schlingensief zu sehen. Das war ein Beitrag von Martin Thomas Pesel.
Meine Freunde, die Erbsen in die Schale und die Asche in den Eimer?
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Dieser Märchenfilm aus dem Jahr 1973 hat bis heute einen festen Platz im Fernsehprogramm um die Weihnachtszeit. Und er ist somit der wohl bekannteste Film, an dem die DEFA beteiligt war. Die Deutsche Film AG war die größte Filmgesellschaft der DDR. Sie bestand bis 1992 und hatte ihren wichtigsten Standort in Potsdam-Babelsberg, wo heute noch die Filmstudios sind. Die DEFA hatte das Ziel, wie es hieß, in Deutschland die Demokratie zu restaurieren, die Bürger vom Faschismus zu befreien und zu sozialistischen Bürgern zu erziehen. Gegründet wurde die DEFA 1946, also vor 80 Jahren. Und das wird natürlich gefeiert. Heute ging es los mit dem Jubiläumsprogramm. Und ich habe deshalb mit Stefanie Eckert gesprochen, Vorstand der DEFA-Stiftung, und habe sie gefragt, gibt es denn DEFA-Filme, von denen Sie sagen würden, die haben sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Filme, die weit über ihre Entstehungszeit hinauswirken. Also es gibt Klassiker oder Publikumslieblinge, sowas wie die Legende von Paul und Paula von Heiner Caro, Liebesgeschichte schlechthin eigentlich mit Angelika Domröse und Winfried Glatzeder und der Musik von den Pudis. Dann so Filme wie Solo Sunny von Konrad Wolf, sein letzter Film über eine eigenwillige Schlagersängerin im Prenzlauer Berg. Es gibt verbotene Filme, die erst 1989, 90 überhaupt wiederentdeckt oder erstmals aufgeführt wurden und heute auch als so künstlerische Höhepunkte gelten, wie Spur der Steine von Frank Bayer mit Manfred Krug oder Das Kaninchen bin ich. Dann gibt es international gefeierte Meisterwerke, Sterne zum Beispiel, ebenfalls von Konrad Wolf, der den Sonderpreis der Jury in Cannes gewann. Und vor allem aber auch Jakob der Lügner, der einzige DEFA-Film, der damals für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. Und für viele Menschen ist DEFA aber untrennbar eben mit den Märchenproduktionen verbunden. Eben Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber auch Frau Holle, Das kalte Herz etc.
Welches Bild von der DDR haben denn die DEFA-Filme gezeichnet, die Sie jetzt auch angesprochen haben?
Ja, das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Es sind 4 Jahrzehnte gewesen. Es sind unterschiedliche Handschriften von den Regisseurinnen natürlich gewesen, künstlerische Entscheidungen. Jeder Film ist in einem Kollektiv entstanden. Aber man kann vielleicht sowas sagen, wie dann insbesondere ab den späten 60er Jahren die DEFA-Produktion mit diesem Hochglanz-Stalinismus der frühen Jahre brachen und eine DDR zeigten, wie sie waren. Hinterhöfe im Prenzlauer Berg, bröckelnde Fassaden, Kneipen, die Enge auch der Plattenbauten und dann eben der große staatliche Auftrag, auch zur Umerziehung beizutragen, also den Antifaschismus zu zeigen, den Aufbau des Sozialismus zu zeigen. Und so waren eigentlich viele DEFA-Filme auch geprägt durch die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit.
Ja, wurde denn dieser Anspruch überhaupt eingelöst und wenn ja, mit welchen Filmen?
Ich würde sagen, die besten DEFA-Filme, die haben genau das gemacht. Die haben die Grautöne gezeigt, die haben auch die Poesie und auch die systemimmanenten Konflikte gezeigt, die es in der DDR gab. Und da gibt es Filme wie Bürgschaft für ein Jahr oder aber auch Einer trage des anderen Last, die eben genau diese Konflikte gezeigt haben und die man inzwischen auch immer noch im Fernsehen sehen kann.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, wie die sich inhaltlich damit auseinandergesetzt haben?
Also es gibt, glaube ich, zwei Themen, die man immer wieder in den Filmen findet. Das eine ist das Thema Arbeitswelt und das andere ist das Thema Frauen und wie sie sich in ihrer Rolle wiederfinden. Und wenn wir das Thema Arbeitswelt nehmen, da kann ich zum Beispiel über den Film Lachtauben weinen nicht sprechen. Da geht es eben darum, wie ein Arbeiter sich wohlfühlt in seinem Betrieb, aber nicht mit den Entscheidungen der Funktionäre und dagegen auflehnt. Und man sieht diese dreckige, alte, runtergekommene Fabrik und wie die ganzen Arbeiter aber miteinander zurechtkommen. Man sieht auch Beispiele des Alkohols und der Alkoholsucht, Familienprobleme und das in so einer rauen Wirklichkeit dargestellt. Hauptdarsteller Uwe Kokisch in einer seiner ersten Rollen grandios. Und der Film hatte einen mäßigen Erfolg beim Publikum. Wenn man den heute sieht, ist man ganz erstaunt, was für ein realistisches Bild dort gezeichnet wurde.
Ja, Spur der Steine haben Sie ja schon angesprochen, der Durchbruch als Schauspieler für Manfred Krug. Aber der hat ja den Blick auch auf den Regisseur Frank Beyer gelenkt, denn der ist damals mit der Zensur in Konflikt geraten. Wie unabhängig war denn die DEFA damals?
Die DEFA war mal sehr unabhängig und mal wieder nicht. Es gab immer wieder Phasen der Repression und es gab Phasen der Liberalität, der künstlerischen Freiheiten. Das hing jeweils mit den kulturpolitischen Entscheidungen der Funktionäre letztlich ab. Und Spur der Steine, der fiel genau in das Jahr 1965, als es so eine Art Kahlschlagplenum des ZK der SED gab. Die haben sich also die Gegenwartsfilme angeschaut, die damals realisiert wurden und die sich zu großen Teilen sehr kritisch auch mit der Gesellschaft auseinandergesetzt haben. Und zwar nicht, weil sie die DDR an sich kritisieren wollten als sozialistischen Staat, sondern die Probleme offen benennen wollten, um darüber nachzudenken, wie kann man damit umgehen, wie kann man den Staat vielleicht helfen, unterstützen. Also die Utopie des Sozialismus, die war vielen der Filmschaffenden, wohnte ihnen auch inne. Also sie wollten diesen Staat als einen sozialistischen Staat fördern und da in dem Zusammenhang eben auch kritische Filme drehen. Wenn es dann aber über ein gewisses Level hinausging, dann mischte sich der Staat ein und hat entweder Filme ganz verboten oder aber mit nur wenigen Kopien ins Kino gebracht, nach kurzer Zeit wieder aus den Kinos herausgeholt. Die Filme wurden dann zum Beispiel auch nicht im Fernsehen gezeigt. Also es gab verschiedene Möglichkeiten der Einflussnahme.
Wie sehr haben denn die Macherinnen und Macher der DEFA die deutsche Filmlandschaft geprägt? Also gibt es da eine DEFA-Schule, die vielleicht bis heute noch erkennbar ist?
Also ich würde mal sagen, vor allem die DEFA-Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch viele Kameraleute haben schon auch das Gesicht des gesamtdeutschen Films und auch Fernsehens geprägt. Also schauen wir uns an Hermann Beyer oder Uwe Kokisch, Corinna Harfuch und natürlich Manfred Krug und Armin Müller-Stahl, die ja weiterhin sehr prägend waren im deutschen Film und Fernsehen. Und dann gibt es so Regisseure wie Andreas Dresen, Andreas Kleinert, die, finde ich, schon so eine Art Tradition des DEFA-Realismus fortgesetzt haben. Also so ein Blick auf die Gesellschaft, der nah dran ist an den Menschen und auch soziale Brüche ungeschönt zeigt. Und man kann vielleicht auch sagen, dass das DEFA-Erbe so eine Art Ernsthaftigkeit in der Beobachtung von Arbeitswelten und Milieus mit sich brachte.
Das sind ja zum Teil sehr alte Filme. Wie ist denn eigentlich heute der Zustand dieses Filmerbes der DDR?
Ja, heutzutage ist es so, dass man die Filme nur zugänglich machen kann, wenn sie digital vorliegen. Und das ist momentan tatsächlich ein großes Problem. Es gibt das Förderprogramm Filmerbe, bei dem wir Gelder akquirieren können, um Filme zu digitalisieren. Aber das wurde letztes Jahr massiv gekürzt. Und so fällt es uns immer schwerer, die Filme wirklich zugänglich zu machen, weil es da eben auch um Geld geht und um eine Haltung, die man eben hat, Filmerbe zugänglich zu machen oder eben nicht.
Jetzt wird gefeiert ab heute. Paul und Paula, Winfried Glatzeder, Angelika Domröse leben noch. Armin Müller-Stahl ist 95, hat aber gerade erst einen Preis entgegengenommen, wie ich gelesen habe. Werden denn solche ehemaligen Stars der DEFA dabei sein, wenn jetzt Jubiläum gefeiert wird?
Ja, das passiert tatsächlich. Also wir haben im Filmmuseum Potsdam, wird im Juni und im Juli eine große Ausstellung eröffnet zu 80 Jahre DEFA und die wird begleitet von ein ganzes Jahr lang werden ziemlich viele DEFA-Filme gezeigt und zwar Spielfilme, Dokumentarfilme, Animationsfilme und da werden jeweils auch Gäste eingeladen. Das heißt, die Feierlichkeiten erstrecken sich über ein ganzes Jahr und dann werden eben auch die Schauspielenden eingeladen und es werden Filmgespräche geführt.
Vor 80 Jahren, da wurde die DEFA Film AG gegründet. Über das Jubiläum habe ich gesprochen mit Stefanie Eckert, Vorstand der DEFA Stiftung. Gibt es überhaupt einen DEFA Film mit Zombies? Offenbar keinen besonders bekannten. Der Zombie-Film ist jedenfalls ein Genre, das gerade boomt. Meist müssen sich Überlebende in einer Welt behaupten, die in der eine Pandemie Menschen in seelenlose Kreaturen verwandelt hat. Diesen Sommer kommt schon wieder eine neue Staffel aus dem Universum von The Walking Dead heraus. Ein Zeichen für unsere krisenhafte Zeit, sagt die Wissenschaft, denn mit solchen Horrorgeschichten von gefährlichen Untoten könnten Menschen extreme Bedrohungslagen gedanklich durchspielen. In Hannover ist jetzt jedenfalls gestern Abend ein Zombie-Stück auf die Bühne gekommen, geschrieben und inszeniert von Toshiki Okada. Kein ungewöhnliches Thema für den japanischen Theatermacher, wie unser Theaterkritiker Michael Lages weiß.
Immerhin hat er schon mal einen Staubsauger quasi zum Hauptdarsteller gemacht auf der Bühne. Toshiki Okada ist ein Spezialist für außergewöhnliche Plots im Theater. Auch die Zombies, die jetzt zu Protagonistinnen und Protagonisten werden sollen, sind ein sehr spezieller Sonderfall, denn sie sind unsere, der Menschen, Erfindung.
Und weil die Menschen uns erschaffen haben, tragen sie dafür eine Verantwortung. So etwas wie eine Herstellerhaftung. Tragen die Menschen das, also eine Schuld gegenüber den Zombies, die sich nicht wieder gut machen lässt, allein dadurch, dass sie Menschen sind.
Und wer kommt eigentlich auf die Idee, manische Handynutzer zu Zombies zu erklären?
Oder sie sagen über Menschen, die beim Gehen aufs Handy starren, sie seien wie Zombies.
Aber mal ehrlich, Leute, keiner von uns Zombies läuft so rum und glotzt beim Gehen aufs Handy. Das ist doch total daneben.
Aber natürlich können immer nur Menschen Zombies spielen. In diese Zwickmühle stürzen sich die fünf Figuren immer wieder mit großem intellektuellen Vergnügen. Ein wenig Zombie-Kunde ist allerdings vonnöten, um theoretisch auf der Höhe zu bleiben. Immerhin sorgen erst Voodoo-Kult und Zauberkraft dafür, dass Zombies, sagen wir mal, existieren. Das Kino, das sie seit bald 100 Jahren bevölkern, hatte sich kultisch-religiöse Traditionen ausgeliehen oder angeeignet, die zum Beispiel auf der Karibikinsel Haiti gang und gäbe waren, seit der Epoche der Volksaufstände dort im Gefolge der Französischen Revolution. Mit Zauberkraft, sagen die Haiti-Legenden, kann ein Mensch vom Leben in den Zustand des Untotseins versetzt und danach als willenloser Arbeitssklave benutzt und missbraucht werden. Und es klingt allemal nach einer kapitalistischen Metapher. Aber an diesen Punkt gelangt Toshiki Okada eher nicht. Er beschäftigt sich eine Spielfilmlänge über mit der Asymmetrie zwischen Mensch und Zombie, auch musikalisch.
Die grundlegende Asymmetrie.
Jeder und jede kann sich zum Beispiel im Fasching in 5 Minuten auf Zombie schminken, aber es braucht ewig, bis ein Zombie, zum Beispiel beim Film, nach Mensch aussieht. Von Asymmetrien dieser Art wird erzählt oder von denen im Bewusstsein.
Können sich Zombies daran erinnern, wie sie als Menschen ausgesehen haben? Also haben sie überhaupt ein Bewusstsein dafür, dass sie einmal ein Mensch gewesen sind? Gab es in früheren Zombie-Filmen Szenen, die uns darauf einen Hinweis geben? Zum Beispiel, wie ein Zombie ein Foto von sich als Mensch findet, es anstarrt und dann sein jetziges Gesicht im Spiegel mit dem Foto vergleicht.
Tatsächlich behauptet ja das Ensemble-Quintett, dass hier ein Film von Zombies mit Zombies für Zombies gedreht wird. Zugleich ist aber immer sonnenklar, dass das nicht geht, schon gar nicht im Theater, in dem ja niemand sitzt, der ein Zombie wäre, auch wenn eine Kinderstimme in der Premiere "Ich" ruft. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler werden sich halt nicht in Zombies verwandeln, selbst wenn sie sich bemühen.
Wenn wir bis zur nächsten Vorstellung wirklich zu Zombies werden, dann wäre dieses Stück hier tatsächlich eine Theaterproduktion mit Zombies. Von Zombies. Für Zombies. Soweit sind wir momentan natürlich noch nicht. Momentan ist das bloß ein Stück für Menschen. Denn selbst wenn auch nur ein einziger Zombie hier im Zuschauerraum wäre, würde er es uns Menschen dann verzeihen, dass wir hier Zombies darstellen?
Das ist dann tatsächlich des Zombies Kern. Okada hat eine zeitweilig recht amüsante Satire verfertigt auf die im allgegenwärtigen Diskurswahn forcierte Debatte darüber, was sich die Künste alles aneignen können oder was sie angeblich nicht dürfen. Das identitäre Programm der Zombie-Selbstermächtigung lässt andere Formen dieser Art von Anmaßung ziemlich alt aussehen. Das allerdings ist von Anfang an klar und überdeutlich. So kommt der Film nicht recht voran, trotz des schmucken Schrottautos auf der winzigen hannoverschen Ballhofbühne, und auch das Stück tritt auf der Stelle. Asymmetrisch zwar, aber auch ein bisschen langweilig.
Michael Lages war das über Sliding Away, die Uraufführung eines Zombie-Stücks in Hannover. Und die Kulturmeldungen beginnen mit einer überraschenden Nachricht. In New York werden das Metropolitan Museum und die dortige neue Galerie fusionieren. Die Einzelheiten jetzt von Adalbert Zinjawski.
Ab 2028 werde die neue Galerie in New York als eine Art Außenstelle des Metropolitan Museums betrieben. Das sagt der Museumsdirektor Max Hollein der deutschen Presseagentur. Mit diesem Schritt bleibe die Galerie erhalten und sie könne als Museum weiterleben, sagte Hollein. Der genaue Grund für die Fusion wurde nicht genannt. Die neue Galerie war 2001 vom Kosmetikunternehmer und Kunstsammler Ronald Lauder gegründet worden. Sie zeigt eine hochkarätige Sammlung deutscher und österreichischer Kunst mit Werken unter anderem von Max Beckmann, Franz Marc, Paul Klee und Egon Schiele. Publikumsmagnet ist das Gemälde Adele Bloch-Bauer I von Gustav Klimt, das Lauder 2006 zum damaligen Rekordpreis von 135 Millionen Dollar ersteigerte. Das Metropolitan Museum bekomme damit eine Sammlung von Ikonen der Kunstgeschichte, sagte Hollein. Die Produktionsallianz, also die Interessenvertretung der deutschen Unternehmen aus den Bereichen Animation, Entertainment, Dokumentation, Fernsehen, Kino und Werbung, hat das temporäre Aussetzen von Neuproduktionen für die Krimireihen Tatort und Polizeiruf 110 beim Mitteldeutschen Rundfunk kritisiert. Die Vorsitzende der Produktionsallianz, Michelle Müntefering, hoffe, dass die Entscheidung überdacht werde. Diese Formate seien herausragende Beispiele des öffentlich-rechtlichen Programms, die seit Jahrzehnten nicht nur für kreative Vielfalt, sondern auch für Beschäftigung und regionale Wertschöpfung in der Region sorgten. Sie bildeten die Lebensrealitäten ab und stießen Debatten an. Der MDR begründet seine Sparmaßnahmen, die auch das journalistische Programm betreffen, mit der Anfang 2025 nicht erfolgten Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent. Einige Bundesländer leisten dagegen Widerstand. Die Debatte um die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest aufgrund des Vorgehens der Regierung Netanyahu im Gazastreifen dauert an. Der Beauftragte der Bundesregierung gegen Antisemitismus, Felix Klein, sagte der Rheinischen Post, er wünsche sich breiten Widerspruch gegen eine ungerechte Vereinnahmung des Festivals durch einzelne Politaktivisten und gegen eine unzulässige Haftbarmachung des israelischen Teilnehmers für das staatliche Handeln Israels. Klein bedauerte, dass der Auftritt von Sänger Noam Bethan beim ersten Halbfinale durch Pfiffe, Zwischenrufe und Sprechchöre gestört wurde. Die Länder Spanien, Niederlande, Slowenien, Irland und Island boykottieren den ESC. Die frühere Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, sie halte das für falsch. Die bisher aufgetretenen israelischen Künstlerinnen und Künstler hätten stets für das progressive Israel gestanden. Heute Abend findet das zweite Halbfinale in Wien statt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über den Rücktritt des britischen Gesundheitsministers. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Szczepanowska. Ich wünsche noch einen schönen Abend.